Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Ralf Ahrens. Wer vermietet, trägt ein hohes wirtschaftliches Risiko. Ja, immer wieder kommt es vor, dass das Mietverhältnis beendet ist, aber es stehen noch Mietzahlungen aus. Oder in der Wohnung sind noch Reparaturen erforderlich. Hier hilft es, wenn im Mietvertrag eine Kaution vereinbart wurde. Was sollten Vermieter über diese Mietsicherheit wissen? Wann kann der Vermieter eine Mietsicherheit verlangen? Und wie muss der Vermieter mit der Kaution umgehen? In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um das Thema einfach und verständlich erklärt. Cash oder Bürgschaft? Das ist hier die Frage. Und das erklären Gregor Weil, Geschäftsführer von Haus und Grund Frankfurt am Main e.V. und Niklas Graf, Rechtsberater bei Haus und Grund in Frankfurt am Main e.V. Spannendes Thema, spannende Gesprächspartner. Hallo Gregor, hallo Niklas.
Hallo Live.
Hallo Live. Freut mich.
Niklas, für dich ist das die Premiere hier im Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt, inwiefern du uns auch Dinge erklären kannst, auf die Gregor vielleicht keine Antwort hat.
Soll vorkommen.
Also komm, lass uns mal loslegen mit diesem Thema. Ist ja echt extrem spannend. So eine Mietsicherheit, so eine Mietkaution. Wann kann denn der Vermieter eine Mietsicherheit eigentlich verlangen?
Ja, ich fange auch direkt mal an. Also auch nochmal hier. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Wann kann es der Vermieter verlangen? Wenn er es im Mietvertrag vereinbart hat und mit dem Mieter im Mietvertrag festlegt, ihm sagt, ich brauche eine Kaution. Das Gesetz selbst schreibt das nämlich gar nicht erstmal als Pflicht vor. Ich kann insofern immer auch empfehlen, auf Muster tatsächlich auch von Haus und Grund zuzugreifen, weil wir dort eben Regelungen direkt dazu haben.
Mhm. Gibt es denn heute noch Menschen, die einen Mietvertrag abschließen, wo keine Mietkaution drin ist? Aus eurer Erfahrung?
Hin und wieder schon. Also hab ich schon mal erlebt, gerade wenn man die Muster eben nicht nimmt, die Haus und Grund empfiehlt, dann finden sich da oftmals keine Klauseln drin zur Kautionsabrede. Und dann ist das ein Problem.
Und das ist so der Moment wahrscheinlich, wenn man merkt, man hätte sie gerne vor ein paar Jahren noch vereinbart, hat sie aber leider vergessen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich nur ein Satz oder zwei, drei. Wann ist denn das Ganze dann fällig? Also muss es vorher gezahlt werden? Kann ich es zahlen irgendwann? Oder gibt es da einen Zeitpunkt, wo man das idealerweise vereinbart?
Naja, also spätestens ist die Kaution fällig ab Mietbeginn, also ab Schlüsselübergabe. Mhm. Der Vermieter kann das, die Schlüsselübergabe sogar von der Zahlung der Kaution abhängig machen. Hier muss man natürlich noch wissen, es kommt immer auch auf die Höhe darauf an, der Kaution, die ich mit dem Mieter vereinbare. Der Regelfall ist, ich habe eine dreifache Netto-Kaltmiete mit dem Mieter vereinbart. Ja. Und der Mieter darf diese sogar am Ende stückeln, also sprich in drei Teile. Der Mieter muss aber zum Mietbeginn nur die erste Teilrate zahlen. So, das heißt, diese Rate ist auf jeden Fall am Anfang fällig.
Und wann kann ich die restlichen als Vermieter dann fordern?
Dann jeweilig sind Monate, die danach folgen. Also direkt mit dem Folgemonat wäre die zweite Rate fällig. Mit dem dritten Monat dann die dritte Rate.
Also nach einem Vierteljahr habe ich dann die Kaution, also die Sicherheit, die ich gerne haben möchte, definitiv bei mir.
Richtig.
Genau. Wir empfehlen da an der Stelle natürlich immer zu versuchen, natürlich den Betrag irgendwie in einem zu bekommen, ja. Aber man darf das halt eben nicht in die Mietverträge reinschreiben, dieses Zurückbehaltungsrecht für die gesamte Kaution, weil es dann eben unwirksam wäre, ne? Also da ein bisschen aufpassen, vielleicht einfach beim Mietvertragsabschluss direkt mal nach der Mietkaution fragen oder den Leuten sagen, sollen sie irgendwie mitbringen oder vorher überweisen. Fragen kostet nichts, kann man machen, wenn die Parteien es machen. Und das ist die häufigste praxisrelevante, also praktische Umsetzung des Ganzen. Ne? Die meisten Mieter überweisen das in einem Betrag vor Schlüsselübergabe. Dann ist es auch okay. Ja?
Okay. Wenn ich jetzt mit dem Mieter vereinbare, dass die Kaution in einem Betrag vor Übergabe der Schlüssel der Wohnung zu bezahlen ist, damit ich auf der sicheren Seite bin, muss er das machen oder gibt's da, wo ist da die rechtliche Grundlage für?
Ist aufgrund dessen, was gerade Niklas gesagt hat, dass ihm ja das Recht für diese drei Teilraten das Gesetz gewährt, ist es unwirksam. Also das kannst du vereinbaren, kannst dich aber nicht darauf berufen. Also zumindest im Wohnraummietrecht nicht. Im Gewerberaummietrecht mag das anders sein, aber im Wohnraummietrecht kann der Mieter das mit dir vereinbaren.
Ja.
Er muss es dann aber nicht, er muss dem aber nicht nachkommen.
Also aus dem Bauch raus, ihr habt ja wahrscheinlich viel Erfahrung mit all solchen Dingen. Wenn ich als Vermieter jetzt dann höre, ja, wir wollen neue Küche und wir wollen nochmal ein bisschen anders streichen, wir möchten das kostet alles viel Geld. Wäre es okay, wenn wir es später machen täten? Sollte man da einschlagen oder sollte man da sagen, nee, mal lieber nicht?
Nee, mal lieber nicht. Also würde ich jetzt mal aus dem Bauchhaus sagen, weil wir empfehlen grundsätzlich immer die Barkaution gegenüber einer Bürgschaft. Da sagen wir bestimmt später nochmal ein bisschen was dazu. Alleine auch schon einen einleuchtenden Grund. Ich möchte ja Leute haben, die vielleicht auch finanziell sich die Miete leisten können. Und das ist natürlich so der erste Test. Kann jemand mir die Sicherheitsleistung denn zahlen? Also hat er bestimmte Rücklagen? Oder haut er jetzt alles auf den Kopf für die schicke Einbauküche, die er vielleicht einbauen will, oder den Umzug, und dann hat er nichts mehr für die nachfolgenden Mieten? Also ich würde das immer so als ersten kleinen Test auch sehen, dass man halt eben eine 3 Netto-Kaltmieten-Kaution vereinbart, die dann eben gezahlt wird. Der Mieter verliert ja auch das Geld nicht, sondern er legt es ja eben beim Vermieter an, ja? Also zumindest diese 3 Netto-Kaltmieten sollte er irgendwo haben.
Jetzt mach mich nicht nervös. Er legt das bei dem Vermieter an. Das heißt, ich bin jetzt eine Bank.
Als Vermieter ja, also das Gesetz oder per se nicht eine Bank, aber das Gesetz schreibt mir eben vor, dass ich das getrennt von meinem Vermögen als Vermieter anlegen muss. Das heißt, ich gehe zur Bank als Vermieter und lege das sogenannte Treuhandkonto an, so dass sichergestellt ist, dass der Mieter das hinterher auch im Zweifel wiederbekommt. Also Stichwort heißt immer insolvenzfest muss es angelegt sein. Das heißt, ich als Vermieter kann damit nicht einfach anfangen zu wirtschaften und mir das in die eigene Tasche stecken.
Okay, das
Ja,
verstehe ich.
oder?
Aber im Grunde genommen, ich bin jetzt keine Bank im Sinne von, ich muss da auch irgendwelche Erträge erwirtschaften. Also der kriegt irgendwie nach X Jahren so und so viel Prozent mehr wieder zurück.
Doch, die
Ehrlich?
Zinsen.
Aber die Zinsen, die Bank halt zahlt. Also nicht, ich muss da jetzt nicht gucken, dass da möglichst viel bei rauskommt. Also er legt es irgendwie, er gibt es mir, ich lege es an, mündelsicher wahrscheinlich ist so ein Begriff, den ich mal gehört habe. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Okay, wenn
Ja,
ich dir.
wichtig ist zum Beispiel, wenn du jetzt der Vermieter bist und ich habe ein gerichtliches Urteil gegen dich auf Zahlung, dass ich nicht in diesen Betrag rein vollstrecken kann. Na, also die Bank muss klar wissen, das ist nicht das Geld vom Live, sondern von seinem Mieter.
Okay.
Und somit kann ich nicht als dein Gläubiger, wenn du mir was schuldest, auf dieses Geld zugreifen. Dafür ist es da.
Also das ist safe, das kriegt der Vermieter, er kriegt der Mieter auf alle Fälle wieder zurück.
Ja.
Okay, wenn ich das Geld also jetzt habe, überwiesen oder Cash, ganz egal, was muss ich damit machen? Weil das ist ja erstmal Geld. Ich habe es beim Kreditinstitut angelegt, das hast du gerade schon gesagt, Niklas. Getrennt von meinem Vermögen, was müssen wir noch machen? Wenn der Vermieter oder der Mieter jetzt aber sagt, ich hätte da ganz gerne schon ein bisschen mehr irgendwie für. Und mein Geld normalerweise lege ich so immer in Depot, was mache ich denn da? Was sage ich in dem, wenn der mehr Zinsen haben will, als die Bank zahlt?
Naja, da der Vermieter das anlegt, kann er per se erstmal entscheiden, wie er es dann anlegt. Also nur weil der Mieter das im Depot verlangt, muss ich das als Vermieter erstmal nicht tun. Das reicht gesetzlich gesehen einfach aus, dass es eben treuhänderisch angelegt ist und zu den Zinsen angelegt, die mir dann die Bank bietet. Also der Mieter hat keinen Anspruch darauf, dass ich das in einem besonderen Depot anlege.
Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, eigentlich, der gibt mir ja die Kaution und jetzt könnte ich ja sagen, die Verzinsung ist ja noch so ein nettes Zubrot auf die Miete. Also könnte ich, wie heißt das bei euch Juristen, einen Ausschluss der Verzinsung vereinbaren? Also, dass die Zinsen mir gehören und nur die Grundkohle ihm?
Im Wohnraummietrecht nicht. Nee, funktioniert nicht. Zinsen stehen dem Mieter zu und alle nachteiligen Vereinbarungen zulasten des Mieters sind da unwirksam.
Gibt es denn Ausnahmen? Also ich denke, also, was gibt es so viele? Es gibt ja ganz normale Wohnungen, dann gibt es so die Studibude oder es gibt Jugendwohnheim, all solche Dinge, wo man sagt, da ist es dann doch nochmal wieder anders. Also je nachdem, was ich vermiete, Niklas.
Naja, da besteht zumindest die Möglichkeit, was du angesprochen hast, gerade im Studenten- oder im Jugendwohnheim, besteht erstmal keine Pflicht, die Kaution verzinslich anzulegen.
Okay,
Das
also.
ist auch die einzige Ausnahme.
Ich habe gerade schon so ein bisschen bei euch rausgehört, man sollte ruhig das Bargeld nehmen und nicht irgendwas anderes. Welche Formen außer der Barkaution gibt es denn eigentlich noch?
Naja, die große Ausnahme, die auch viele unserer Mitglieder oder insgesamt der Vermieter wählen, das ist die sogenannte Bankbürgschaft. Das ist so das große Pendant zur Barkaution. Der Mieter bringt nur Kunde seiner Bank, dem Mieter gibt sie ihm im Original, dass eben die Bank der Bürge für die Kaution ist.
Das heißt, diese Bürgschaft ist dann sozusagen für den Vermieter ein Wertpapier.
Richtig.
Und damit kann ich zur Bank gehen und kann sagen, hallo, der Maestro hier, der hier draufsteht, hat nicht bezahlt und jetzt hätte ich gern von euch die Kohle.
Das so von der Theorie. In der Praxis ist das natürlich immer schwieriger, weil ich eben die Bank als dritten sozusagen als Ansprechpartner habe. Und das Problem ist, der Mieter ist ja erstmal der Kunde bei der Bank. Mhm. So sprich, wenn ich als Vermieter die Kaution versuche hinterher abzurechnen, schreibe ich meinen Mieter an, schreibe auch die Bank an und die Bank hebt oftmals die Hände und sagt, ne, ich frage erstmal bei meinem Kunden, sprich dem Mieter nach, stimmt das denn alles, was der Vermieter hier sagt? Daher habe ich immer eben ja einen Dritten als Zwischenperson und somit Schwierigkeiten eventuell bei der Abrechnung.
Ah, verstehe. Also im Grunde genommen, der Mieter könnte sagen, nee, die Wand ist gar nicht so schlimm oder das Parkett sieht auch nicht so heftig aus, wie der das sagt. Und dann, wie geht es dann weiter? Was sagt dann die Bank? Die sagt mir wieder, nee, der sagt so. Und dann?
Die Bank kann erstmal sagen, wir machen die gleichen Einwendungen gelten wie der Mieter. Und dann streitest du dich darüber. Und deswegen musst du, wenn du eine Bürgschaft wirklich akzeptieren möchtest, genau hinschauen, was das für eine Bürgschaft ist. Also es gibt verschiedene Bürgschaften, bei denen verschiedene Bedingungen vorherrschen. Das muss genau geprüft werden, damit du die Möglichkeit hast, als Vermieter beispielsweise eine Bürgschaft aufs erste Anfordern zu bekommen. Ja, also wenn du wirklich eine Bürgschaft auf erstes Anfordern hast und dann alle möglichen Einwendungen ausgeschlossen sind, dann gibt es solche Bürgschaften, wo wirklich die Bank sofort zahlen muss. Mhm. Ja, aber die sind nicht so häufig vorzufinden, weil, wie Niklas eben schon sagte, Kunde der Bank ist in der Regel der Mieter oder es ist eher ein mieterfreundliches Produkt. Und zweitens kannst du das als Laie eigentlich gar nicht so schnell erkennen. Da bräuchtest du schon wieder Rechtsberatung.
Okay, also da kann ich nicht einfach suchen nach dem Begriff, auf erstes Anfordern muss gezahlt werden, sondern da ist das irgendwie etwas verklausuliert drin.
Genau.
Das ist ja richtig komplex, das Thema. Ich hätte gedacht, eigentlich so eine Mietkaution ist eine Mietkaution. Fertig, boom, bang, aus.
Ich bin immer mal zu zweit.
Verstehe. Also Barkaution ist tatsächlich das Wahre, höre ich gerade schon, weil da ist der Zugriff ungehindert, oder? Weil das Konto ist ja meins, aber im Namen des Mieters. Aber da kann ich ja dann zugreifen und kann sagen, nee, ist nicht. Und dann muss der mir nachweisen, was da schiefgelaufen ist.
Genau, okay. Da habe ich als Vermieter das Geld in der Hand oder so sprichwörtlich das Heft in der Hand. Ja, es gibt dann noch so Zwischenprodukte wie verpfändetes Sparguthaben. Das nutzen auch einige Banken ganz gerne. Das ist aber genauso nachteilig wie die Bürgschaft. Immer wenn ich ja irgendeinen Dritten dazwischen habe, der da irgendwas noch mitentscheiden darf über irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen, ist es in der Regel nachteiliger für mich als Vermieter.
Ich merke schon, dass das Thema doch wirklich diffiziler ist, weil du hast ja mal gesagt, Rehua, machen wir mal eine eigene Podcast-Folge draus. Und ich habe mir gedacht, puh, wie kriegen wir da die Zeit rum? Aber ich merke schon gerade, dass es spannend wird. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet und ich bin auf den Begriff offenes Treuhandkonto gestoßen. Was ist das?
Ja, das ist das, was wir gerade erklärt haben, dass es eben offen dargestellt wird, dass es ein Treuhandkonto ist. Ah, okay. Ja, also dass es tatsächlich von außen erkennbar ist, dass es speziell für einen anderen geführt wird. Ja, und das ist halt eben ganz notwendig, dass es diesen Vermerk seitens der Bank gibt, damit alle wissen, das ist zwar auf den Vermieter angelegt, aber ist im Prinzip nicht sein Geld. Jetzt, da darf kein anderer ran.
Ja, also jetzt könnte das ja ein Sparbuch zum Beispiel sein, was halt im Namen von diesem anderen ist. Ihr wisst selbst.
Sparbuch nicht? Also da habe ich tatsächlich mal einen Fall erlebt. Da hat einfach früher, als es diese normalen Sparbücher noch gab, hat der Mieter einfach sein Sparbuch händig dem Vermieter übergeben.
Genau.
So, da stand halt eben drin, das ist der Max Mustermann, der Mieter, dem gehört dieses Sparbuch. Mhm. Was passiert allerdings, wenn der Mieter dann 3 Tage später zur Bank geht, und das hat er in dem Fall tatsächlich gemacht, und hat gesagt, ich habe mein Sparbuch verloren. Und die Bank wusste gar nicht, dass es um eine Mietkaution geht. Sondern die dachte einfach, das ist dem sein Sparbuch. Mhm. So, dann haben die das damals ein paar Wochen oder Monate ausgehängt bei sich, dass ein Sparbuch verloren gegangen ist und dass sich bitte der Finder melden soll. Ist natürlich nicht passiert, weil der Vermieter hat davon nichts mitbekommen. Und dann haben die das Guthaben irgendwann dem Mieter, ihrem Kunden, wieder ausgezahlt. Puh. Weil die einfach nicht wussten, dass das ein Mietkaution-Sparbuch ist. Ja, und das war einfach ein ganz normales Sparbuch, hier, wie man früher als Kind beim Knacksclub hatte. Das ist bei einer Bank. Ja, und die Dinger gehen halt mal verloren. So. Und das hat er einfach glaubhaft vorgetragen. Und die Bank hat gesagt, ja klar, ist ja nicht gesperrt in irgendeiner Art und Weise. Okay. Deswegen muss es eben ganz transparent sein. Heute läuft es alles digital. Aber dieser Vermerk, dass das ein Treuhandkonto ist und dass das Geld von jemand anderem ist, ist explizit dafür gedacht, dass ich halt, wie auch bei meiner, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich jetzt zum Beispiel als Dritter, als Gläubiger des Vermieters nicht dieses Konto finden kann.
Was ist denn dann, wenn der Mieter, also in dem Fall, der hat die Kohle wieder zurückgekriegt und der Vermieter steht dann da und möchte darauf zugreifen, geht also freudestrahlend mit dem Sparbuch zur Bank und da ist nicht mehr drauf, dann ist er, ja, dann steht er erstmal da.
Genau, wie ein Sicherheit Kaputt. Verloren, dann muss er sein Geld irgendwie anders hinterherkommen. Und da das schon so ein bisschen kriminelle Energie ist, kann man sich vorstellen, was in dem Fall war. Die Wohnung war mit wesentlichen Schäden zurückgegeben worden und der Mieter war einfach weg. War im Ausland und somit hat man gar nichts mehr von denen bekommen und somit ist man auf all den Kosten sitzen geblieben.
Okay, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, auf normales Konto, also so auf mein laufendes Konto kann ich das nicht einfach drauflegen, weil es muss insolvenzfest sein, es muss ein Treuhandkonto sein, damit das wirklich...
Genau, an der Stelle müssen wir auch ganz ernst nochmal werden. Ne? Also wenn ich das trotzdem mache, ja, gefährde ich schon Vermögen von einem Dritten, einem Mieter. So, und das ist tatsächlich, auch wenn es im kleinsten Bereich ist, ein Straftatbestand. Der Untreue kann das schon verwirklichen. Ja, also das ist immer ganz schnell dann in den Schriftsätzen zu lesen, wenn der Mieter sich dann rechtlich beraten lässt und sagt, wie ist denn die Kaution angelegt? Wir weisen darauf hin, wenn hier das Vermögen gefährdet wird, kann es wirklich schlecht werden für den Vermieter.
Okay. Ja.
Wenn da das Kind im Brunnen gefallen ist, können wir meistens auch nicht mehr viel tun, weil so eine Anzeige ist dann auch immer blöd. Ja. Passiert in der Regel zwar, dass immer so Kleinstbeträge sind, aber das ist halt ein unnötiger Verwaltungsaufwand.
Ich verstehe. Also Mietsicherheit, sagtet ihr 3 Monatsmieten, das ist aber die Kaltmiete, nehme ich an, ne? Nicht mit irgendwelchen Nebenkosten. Ja. So, okay. Was passiert denn, wenn der Mieter die Kaution jetzt nicht zahlt oder nicht mitbringt und er sagt, ich muss aber einziehen, weil ich habe meine andere alte Wohnung gekündigt?
Ja, also eingangs dargestellt, ich kann erstmal als Vermieter hingehen und sagen, okay, wenn du mir jetzt zumindest auch den ersten Teil der Kaution nicht bezahlst, dann gibt es eben keine Schlüsselübergabe. Mhm. So, das heißt, ich habe erstmal ein Zurückbehaltungsrecht. Ich muss den Mieter nicht in die Wohnung lassen. So, machen wir jetzt das Beispiel. Der Mieter hat nur einen Teil bezahlt oder sie geben als Vermieter dennoch dem Mieter einfach die Schlüssel. Dann kann es sein, dass wenn der Mieter im zweiten Monat auch einen Teil der Kaution dann nicht bezahlt, ich als Vermieter sogar ein Kündigungsrecht erhalte. Das ist ein fristloses Kündigungsrecht. Das bedeutet, wenn der Mieter mit einem Verzug von 2 Kaltmieten der Kaution im Rückstand ist, dann kann ich fristlos kündigen. Daher auch immer die Empfehlung an die Vermieter, verlangen Sie die 3-fache Kaltmiete. Weil wenn ich eventuell weniger verlange, dann kann es sein, dass ich mir mein Kündigungsrecht oder zumindest die Möglichkeit von vornherein kaputt mache.
Okay, also es ist wirklich so, wenn ich den Standardweg gehe, dann passt da alles und dann ist alles richtig. Sorry, Gregor?
Auch da wieder der Nachteil der Bürgschaft, ne? Also ich glaube, ich habe das Kündigungsrecht ja eben nur, wenn es eine Baukaution ist.
Okay, verstehe. So, jetzt ist es so, ich will darauf zugreifen. Also normalerweise greife ich ja immer wahrscheinlich nach Beendigung des Mietverhältnisses auf die Kaution zu. Könnte ich denn im Notfall auch mal während eines laufenden Mietverhältnisses auf die Kaution zugreifen?
Niklas? Also per se darf ich das erstmal nicht. Also solange das Mietverhältnis läuft, habe ich da keinen Zugriff drauf. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die Ausnahme 1, die einem einleuchtend ist, wenn der Mieter dem Vermieter wirklich sagt, ja, du darfst dich aus der Kaution jetzt befriedigen. So, bestenfalls habe ich das natürlich schriftlich und nicht nur mündlich, wie es oftmals passiert, aber ich brauche halt einfach einen Nachweis. Andere Option ist, wenn ich gegen den Mieter ein Gerichtsurteil habe, wo drinne steht und festgestellt ist, es besteht ein Schadensersatzanspruch oder sonstiger Zahlungsanspruch gegen den Mieter, auch dann kann ich auf die Kaution im laufenden Mietverhältnis zugreifen. Das sind aber auch die einzigen Ausnahmen.
Also das Szenario, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, wäre, der Mieter zahlt halt seine Miete nicht, Dann würde ich sagen, okay, soll ich es vom Kautionskonto nehmen? Dann hätte ich aber ja nur noch im Zweifel 2/3 dessen, was ich da eigentlich drauf haben müsste. Und die Fantasie fehlt mir jetzt, ob der das wieder auffüllt.
Hättest aber einen Anspruch drauf. Kannst du dann geltend machen, genau, okay. Nachdem du halt drauf zugegriffen hast, sagst du dann wieder, ah, jetzt hätte ich gerne die Auffüllung der Kaution. Das sind, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Niklas, aber das sind so Fälle, die kommen fast kaum vor bei uns. Also wenn ich einen Zahlungsanspruch habe, dann gehe ich dem halt erstmal nach. Mhm. So, Punkt. Wenn ich dann einen Titel tatsächlich erst erwirkt habe und er zahlt dann immer noch nicht, naja gut, dann kann ich mir überlegen, fände ich jetzt sein Vermögen oder gehe ich an die Kaution? Aber dann müsste ich ja, wenn ich die Kaution angegriffen habe, direkt wieder den nächsten Prozess führen auf Wiederauffüllung der Kaution. So, also es ist oftmals, ein Anwalt wird das machen, weil er noch Gebühren dabei verdienen kann, aber der Normalo vielleicht nicht.
Okay, also kannst du. Also gut, in welcher Form, wenn wir uns alle einig sind und wir haben die Kaution gekriegt, dann wohnt der Mieter eine ganze Weile da, sagt irgendwann, jetzt ziehe ich aus, will woanders hin, andere Stadt oder keine Ahnung, zu klein, zu groß, wie auch immer. In welcher Form gibt's denn die Kaution dann zurück?
Ich muss es in der gleichen Form an den Mieter zurückgeben, wie er es mir gegeben hat. Das heißt, wenn ich die Barkaution erhalten habe oder die Überweisung, dann zahle ich das auch im Zweifel im Bargeld oder eben durch die Überweisung zurück. Mhm. Wenn ich die Bankbürgschaft erhalten habe, dann muss ich am Ende diese Originalbürgschaftsurkunde auch an den Mieter beziehungsweise an die Bank wieder aushändigen. Wenn ich vielleicht auch andere Formen gewählt habe, sei es mal das angesprochene Aktiendepot oder ähnliches, dann muss ich das auch in dieser Form an den Mieter zurückbezahlen.
Okay. Gibt es denn eine Verjährung, wann der Mieter keinen Anspruch mehr auf Rückzahlung hat?
Ja, das ist die normale Verjährungsfrist innerhalb der 3 Jahre nach der Entstehung des Anspruchs.
Wobei, wenn ich mich noch an meine Zeit zurückerinnere, als ich Mieter war, wäre sowas nie passiert. Also ich hätte schon darauf geachtet, dass ich die Kohle wieder zurückkriege, oder?
Manchmal passiert's.
Wahnsinn. Also die Welt da draußen ist bunter wahrscheinlich, als wir alle denken. Ist ein spannendes Thema, eine spannende Folge. Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Danke auch.
So, damit hat er seine Feuerprobe bestanden. Der Niklas Graf, Rechtsberater bei Haus und Grund in Frankfurt am Main e.V. und Gregor Weil war natürlich auch wieder mit dabei. Also, wie geht das jetzt eigentlich alles? Die Mietkaution muss in den Mietvertrag rein. Es wäre okay, wenn der Mieter sie nicht direkt am ersten Tag mitbringt zur Schlüsselübergabe. Er kann das in Raten zahlen, dann hat er 3 Monate Zeit, bis das alles da sein muss, aber dann spätestens geht's los. Allerdings ist, und das finde ich sehr clever, diese Denkweise, ist die Kaution ja auch mal so ein Test, ob die Miete regelmäßig kommt, weil wenn derjenige sich schon die Kaution nicht leisten kann, wie wird er sich dann die Miete leisten können und wollen? Bankbürgschaft ist was ich immer wieder höre, ist aber schwieriger, weil der Mieter ja der Kunde der Bank ist. Das heißt, ich müsste als Vermieter dann erst der Bank sagen, ich hätte die Kohle, die muss den Mieter fragen. Also sehr komplex. Wer das nochmal hören will, das mal wunderbar beschrieben, gerade hier von den beiden, einfach nochmal reinhören. Oder wenn man eine Bankbürgschaft nehmen will, dann muss es auf erste Anforderung zahlbar sein. Und das ist wohl etwas diffiziler zu verstehen, als man das so hat. Also ein Dritter muss da immer mitentscheiden. Am besten einfach Kohle und gut ist es. Ein Sparbuch kann auch möglich sein, allerdings gibt es da auch lustige Geschichten. Gregor hat eine erzählt und zwar etwa bei Minute 14 in diesem Podcast. Kann man da nochmal reinhören? Da ist derjenige, der gemietet hat, zu seiner Bank gegangen und hat gesagt, ich habe mein Sparbuch verloren. Also nicht, ich habe es einem anderen gegeben als Kaution, ich habe es verloren. Ja, spannend, was da dran draus passiert ist. Allerdings, wenn man das Geld wahrnimmt, muss man auch aufpassen. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Wenn man es aufs eigene Konto mit draufpackt, könnte das den Tatbestand der Untreue so nach sich ziehen. Also Geld immer auf ein besonderes Konto. Wie das genau funktioniert, alles in der Folge mit drin. Und für mich heißt es ab sofort, ohne Kaution gibt's einfach keinen Schlüssel. So, wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt alle Antworten. Rund ums Selbstbewohnen und Vermieten genau hier. Die Experten bei Haus und Grund Frankfurt sammeln seit Jahren all solche Fragen, von denen der Podcast lebt. Und damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.